Wir wollen alles erreichen. Wir sind jetzt hier in guten Gesprächen mit der Stadt, mit dem Umfeld, damit wir im Fall des sportlichen Erfolges auch alles umsetzen können, sodass der Schritt dritte Liga gegangen werden kann.
Flutlicht. Der NFV-Podcast.
Moin, hier ist Flutlicht, der NFV-Podcast. Ich bin Stefan Freie und heute zu Gast ist Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport des SC Weiche Flensburg 08. Der 36-Jährige ist ein Mann, von dem sich durchaus sagen lässt, das lief mal richtig rund. In seiner aktiven Karriere absolvierte Christian Jürgensen rund 250 Spiele in der Regionalliga und 20 Partien in der dritten Liga. Er trat aber an für Holstein Kiel und eben Weiche Flensburg. Danach, nämlich 2020, als er seine aktive Karriere beendete, ging es sofort auf die Position des Geschäftsführers Sport. In Flensburg natürlich. Dort ist er heute noch und es lässt sich durchaus sagen, Christian Jürgensen hat eine Menge vor mit dem SC Weiche. Was genau, erzählt er uns jetzt. Bitteschön.
Hallo Christian.
Hallo Stefan.
Von mir mal gleich die Frage, den Auftakt gab es vor ein paar Tagen, da seid ihr dann, habt ihr losgelegt mit der Vorbereitung und da habe ich mir sagen lassen, da hat auch der sportliche Leiter, in diesem Fall du, ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet. Magst du mir verraten, was du den Jungs erzählt hast, mit auf den Weg dieser Vorbereitung gegeben hast?
In erster Linie natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr, ganz klar, aber dann auch wieder auf die Besonderheit mit Corona verwiesen, dass es leider immer noch ein Thema ist und gerade bei uns im sensiblen Bereich, wo wir mit vielen Leuten zusammenkommen und ja auch unser Privatleben vermischen in der Geschichte, dass wir sagen, dass wir da weiter vorbildlich, professionell und auch vorsichtig mit umgehen. Und das war so das Hauptthema, aber dann auch gleich wieder einschwören auf die kommenden Aufgaben.
Die ja auch wahrscheinlich verbunden sind mit einem Saisonziel, das lautet beim SC Weiche Flensburg.
Da muss ich ja nicht um heißen Brei rumreden. In erster Linie geht es jetzt darum, das fortzusetzen, was wir jetzt angefangen haben. Wir sind jetzt in den letzten Jahren immer oben dabei gewesen. Dieses Jahr ist es ein spannender Modus mit der Meisterrunde. Wir stehen gut da, müssen aber jetzt noch die letzten wichtigen Punkte in den richtigen Spielen holen, um dann auch ja gut in die Meisterrunde reinzukommen. Denn die Südstaffel ist bereits gespielt. Da wissen wir, dass Oldenburg und Bremen mit 17 und 16 Punkten reingehen. Und das muss jetzt unser Ziel sein, da auch die bestmögliche Ausbeute mitzunehmen.
Das ist schon wichtig, ne? Dass man dann auch nicht nur sich auf die Spiele konzentriert gegen diese vermeintlichen Konkurrenten aus der anderen Staffel, sondern dass man auch gleich schon mal einen Grundstock hat. Das wird einen großen Einfluss nehmen in dieser Meisterrunde, oder was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Man hat dann noch 10 Spiele Zeit in Hin- und Rückspiel gegen die Südvertreter. Und da ist nicht mehr so viel aufzuholen und dementsprechend ist die Ausgangslage ganz, ganz wichtig. Aber wir sagen uns auch, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, so wie man es immer schön sagt. Denn ja, die aktuelle Tabelle ist da ein bisschen trügerisch und dann wird man nachher sehen, wer mit wie vielen Punkten wirklich in die Meisterrunde geht. Ja, und man hat es natürlich einfacher, umso mehr Punkte man von vornherein mitbringt. Ganz klar.
Das wird ja oft so, du hast es gerade auch schon selber, ich will nicht sagen verschämt, aber auch schon angedeutet, man muss immer von Spiel zu Spiel denken, wird schon gerne mal so als Floskel auch verkauft. Aber ist es nicht tatsächlich genau das, wie eine Fußballmannschaft arbeiten muss, dass sie sich montags trifft und auf den nächsten Gegner vorbereitet? Es bringt mir ja doch gar nichts, wenn ich sage, ja, ich möchte dann, sagen wir mal, Ende März möchte ich so 27 Punkte haben und dann Ende April sollten es so 35 sein. Das bringt uns ja überhaupt nicht weiter in dem Moment, wo wir wissen, wir haben eine kommende Aufgabe und nur da gibt es die Punkte. Also von daher ist diese Begrifflichkeit oder dieser einfache Satz, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, ist ja nicht zu Unrecht auch mit einem negativen Image behaftet?
Ja, es ist einfach, weil sich es immer wieder erholt, aber es trifft es einfach unglaublich gut. Jedes Spiel ist schwer, gerade in der Regionalliga, aber ich glaube in allen anderen Ligen auch. Selbstläufer haben wir nicht in der Regionalliga, dafür sind die Spiele alle viel zu eng. Die Platzbedingungen kommen dazu. Jetzt kommen noch Corona-Voraussetzungen dazu. Es kann sein, dass dir die besten Spieler mit einer Quarantäne oder mit einer Infektion wegbrechen. Also das wird noch ganz spannend in den nächsten Wochen. Wir sehen es ja aktuell auch. Ich war sehr froh, dass wir nur ganz wenige Spieler hatten, die jetzt nicht dabei waren. Es war eigentlich nur ein Spieler, aber der jetzt auch nicht direkt betroffen war, aber durch eine Quarantäne verhindert war beim ersten Training. Und so kommen da ein paar Sachen dazu und deswegen fürs Gefühl auch für eine Mannschaft. Also so eine Siegesserie, die gibt ja einfach ein richtig gutes Gefühl und dementsprechend ist da wirklich jedes Spiel wichtig. Und in der normalen Tabelle ist es ja auch wirklich wichtig. Das ist jetzt ja in Anführungsstrichen gibt es Spiele, da dürftest du verlieren, weil es eigentlich keine Auswirkung mehr hat, zumindest jetzt zu dem Fortge.
Das heißt, du meinst die Situation, wenn ihr jetzt gegen Mannschaften noch antreten müsst, von denen wir ganz sicher sein können, dass sie in der Abstiegsrunde antreten, die gibt es ja auch schon gerade in eurer
genau,
Staffel.
Genau, hart gesagt ist es so. Genau.
Ja, sicher, aber das ist, man würde sich überhaupt keinen Gefallen tun, wahrscheinlich auf beiden Seiten, wenn man sagt, naja gut, ist ja sowieso, es geht ja um nichts, weil am Ende geht es darum, dass man eine konstante Leistungskurve sich zusammenbastelt, oder?
Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Genau das ist es, weil, wie gesagt, dieses Gefühl und dieses Selbstbewusstsein erarbeitet man sich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche, von Spieltag zu Spieltag. Und man hat es durchaus leichter, wenn man mit dem Sieg ins nächste Spiel geht. Und dementsprechend muss man da wirklich jedes Spiel ernst nehmen. In der normalen Tabelle ist es ja auch wichtig, weil da jeder Punkt zählt. Wir haben jetzt diesen besonderen Modus, der auch eine gewisse Spannung mit sich bringt, aber ja, wenn man die richtigen Spiele gewonnen hat, ist man richtig gut dabei. Wenn man die falschen Spiele gewonnen hat, dann kann das sein, dass man in eine Meisterrunde geht und fast chancenlos in die Meisterrunde geht.
Das ist dann am Ende schon so. Jetzt hast du von den Mannschaften aus dem Süden, sage ich mal, also SV Werder 2, VfB Oldenburg bereits gesprochen. Konkurrenz gibt's aber ja auch im eigenen Stall. Also da ist ja auch noch was zu erwarten da bei euch aus der Staffel Nord. Da kommen ja schon noch so ein paar Mannschaften, die man auch berücksichtigen muss wahrscheinlich, wenn es am Ende, und da das setze ich mal voraus, du hast das Saisonziel jetzt, glaube ich, so konkret gar nicht benannt, aber es geht schon um die Meisterschaft und die Möglichkeit, dann auch an den Aufstiegsspielen teilzunehmen, ne?
Ja, unbedingt. Dafür betreiben wir den Aufwand. Und wenn man jetzt so gut dabei ist, dann muss man auch nach dem höchsten Ziel greifen. Das machen wir seit den letzten Jahren konstant. Und mich würde es einfach für die Jungs freuen, wenn die sich dann auch belohnen für den Aufwand, den sie tagtäglich dann auch betreiben.
Und wen siehst du da gerade im Norden? Man spricht ja dann viel Holstein 2, überrascht total. Teutonia ist eine Mannschaft, die zumindest sehr ambitioniert an die Sache rangeht und sehr lange Zeit ja auch eine sehr gute Rolle gespielt hat, jetzt die letzten Wochen sich so ein bisschen, will ich sagen, verabschiedet hat, aber die so ein bisschen Boden verloren hat. Aber das sind ja schon mal zwei Mannschaften, wo man sagt, ja, die werden uns das ähnlich schwer machen wie Oldenburg und Werder.
Ja, Holstein Kiel haben wir beide Spiele gespielt. Dementsprechend ist da nichts mehr zu erwarten unsererseits. Aber die spielen richtig erfrischenden Fußball dieses Jahr, das muss man wirklich sagen. Waren auch ganz, ganz schwere Spiele für uns. Teutonia, eine sehr, sehr erfahrene Truppe, stabil unterwegs, jetzt ein bisschen eingebrochen zum Ende der Vorrunde, sage ich immer, oder Hauptrunde. Aber auch da ist noch alles möglich. Dann haben wir VfB Lübeck, die jetzt aufstrebend sind. HSV 2, die noch im Rennen sind, und Drochtersen-Assel ist immer ein sehr schwerer Gegner. Wir sollen auch noch gegen Drochtersen-Assel spielen. Ja, ein eingeschworener Haufen, und da gewinnt man nicht mal eben so. Deswegen, da sind noch ein paar Variablen, die wir haben im Norden. Ja, und es ist auch ganz schwer einzuschätzen, welche Staffel ist jetzt stärker. Das ist letztendlich egal. Auf jeden Fall derjenige, der nachher Meister wird, dem rechne ich auch gute Chancen zu, auch gegen den Nordostvertreter eine gute Rolle zu spielen.
Im besten Fall für euch wäret ihr das ja.
Genau.
Ihr habt auch vor, in diesem Jahr, ich glaube anders als im letzten Jahr, eine Lizenz zu beantragen für die dritte Liga.
Genau. Also wir wollen alles erreichen. Wir sind jetzt hier in guten Gesprächen mit der Stadt, mit dem Umfeld, damit wir im Fall des sportlichen Erfolges auch alles umsetzen können, sodass der Schritt dritte Liga gegangen werden kann. Richtig.
Ein ganz großes Thema war oder ist ja vermutlich jetzt auch noch das Stadion. Wobei euch da, glaube ich, zugutekommt, dass ab der kommenden Saison ja nicht mehr ganz so viele Zuschauer, nämlich nur noch 5.000 als Mindestkapazität vorausgesetzt werden. Das spielt offensichtlich eine Rolle bei euch.
Ja, absolut. Also das war eine frohe Kunde für uns, das muss man ganz klar so sagen. Das war das größte Handicap, was wir auch in den letzten Jahren hatten. Letztes Jahr war es sowieso eine sehr besondere Situation mit der Corona-Ungewissheit, dass sich das dann so schnell gelegt hat und man wieder einigermaßen regulären Fußball mit Zuschauern spielen konnte. Das war ja zu dem Zeitpunkt der Meldung, man muss ja bis zum 1. März die Meldung abgeben, nicht ersichtlich. Da hatten wir auch großen Respekt vor, und dann eben die Problematik mit dem Stadion, wie du es schon gesagt hast. Aber jetzt mit der Reduzierung auf 5.001 Zuschauern ist das für uns eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und da haben
könnt
wir uns
sehr gefreut.
Ja, genau.
4.000 habt ihr jetzt, und dann müsst ihr noch irgendeine Tribüne aufbauen, würde ich jetzt mal wirklich formulieren.
in der Theorie hört sich das ganz einfach an. Ja. Aber der DFB gibt da ja auch ganz klar Regularien vor. Da sind wir auch im Austausch, sodass wir da jetzt auch mit der Planung soweit alles berücksichtigen. Da sind ja noch ein paar mehr Sachen, die man da berücksichtigen muss, ob es das Flutlicht ist, ob es die Rasenheizung ist, ob es die Eingangsbereiche sind, der TV-Bereich, Pressebereich, aber das sind alles Hürden, die unserer Meinung nach umsetzbar sind und dementsprechend sind wir da guter Dinge.
Wie geht das denn konkret? Also jetzt mal tatsächlich nochmal aufs Stadion bezogen. Irgendwo müsst ihr 1000 Plätze schaffen. Wie macht man das? Habt ihr da, also die Pläne gibt es ja offenbar. Wie sieht das dann aus? Wie wollt ihr das dann machen?
Ja, genau. Da sind wir tatsächlich gerade in der finalen Abstimmung mit unserem Architektenbüro. Aber das ist eigentlich schon soweit unsererseits fertig geplant. Jetzt müssen wir nur noch den DFB davon überzeugen, dass das dann auch so passt.
Okay.
Aber wie du es gesagt hast, mit Stehplatztribüne hinterm Tor, wo wir jetzt noch offen sind, kann man relativ einfach viele Zuschauerkapazitäten schaffen.
Habt ihr einen Pokal, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne?
Nee, haben wir noch nicht gemacht.
Nee,
haben wir noch nicht gemacht. War immer eine Überlegung, aber jetzt beim Pokalspiel gegen Holstein Kiel war dann ja leider die Reduzierung der Zuschauer aufgrund von Corona noch. Da war es auch eine Überlegung, die Kapazität hochzufahren. Im Nachhinein waren wir froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil ja das Gesundheitsamt bzw. die Landesverordnung gar nicht mehr Zuschauer zugelassen hätten.
Bist du, ich meine, ich möchte diese Wunde eigentlich nicht mehr aufreißen, weil ich auch selber das manchmal echt schlimm fand damals, aber bist du darüber informiert? Ich reiße sie gerade auf, die Wunde, entschuldige bitte dafür.
Oh, jetzt kommt's.
Ja, genau, wie 2018. 2-3 und dann 0-0 gegen Energie Cottbus war eine ganz enge Kiste, fand ich. Hat mir echt leid getan. Wie hättet ihr das damals mit dem Stadion gelöst? Das musste da ja auch schon Pläne gegeben haben.
Genau, da gab es dann ein Ausweichstadion. Das war meines Wissens nach Holstein Kiel dann auch zu teilen. Okay. Aber auch ähnlich wie jetzt, dass die Stadt da auch die Zusage schon gegeben hat, dass alles möglich gemacht wird. Da war ich ja selbst noch Spieler. Ja, ganz enge Partie. Leider sind wir da ganz früh 3-0 in Rückstand geraten gegen Energie Cottbus, sodass der Zug da schon fast abgefahren war. Sind dann gut zurückgekommen mit einem 2-3. Aber im Rückspiel ist uns dann leider kein Tor gelungen. Ich glaube, wenn wir da das 1-0 noch gemacht hätten in Cottbus, dann wäre es nochmal richtig spannend geworden. Aber ja, Cottbus hat in dem Jahr wirklich eine überragende Runde gespielt im Nordosten. Ich weiß gar nicht, ganz wenige Gegentore hatten sie überhaupt verloren. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, sogar ohne Niederlage da fast Meister geworden. Ja. War eine tolle Erfahrung für uns, ein absolutes Highlight für Flensburg. Und da hat man auch gemerkt, dass da die Lust und die Gier bei allen irgendwie nochmal erweckt wurde, was denn noch möglich ist. Und dementsprechend waren wir schon sehr, sehr nah dran. Jetzt ist es leider wieder ein Jahr mit einer Relegation in Verbindung. Nächstes Jahr gibt es ja einen Direktaufsteiger. Das ist natürlich eine sehr unglückliche Regel, ist ja bekannt das Thema.
Ja,
wenn man Meister wird, dann muss man eigentlich auch aufsteigen. Da
wobei ich ja schon froh bin, dass es überhaupt diese Jahre jetzt gibt, wo der direkt hochgeht, dass der Meister aus der Regionalliga Nord. Es gab es ja früher die ganzen Jahre immer nicht. Das hatten sie ja erst, ich meine, ich glaube, im letzten Jahr eingeführt. Aber es ist trotzdem, dass es unglücklich ist. Ich glaube, da sind alle Beteiligten durchaus einer Meinung. Um nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen, du hast es eben angesprochen, ihr lagt nach kurzer Zeit 0-3 zurück. Insofern war das Spiel doch ein gutes Beispiel dafür, dass du eine richtig gute Saison spielen kannst und dann kommen diese entsprechend wichtigen Spiele nochmal obendrauf. Und wenn du dann nicht von der ersten Minute an total da bist, wenn dann irgendwas blöd läuft, das kann ja passieren, dass du gegen eine ähnlich starke Mannschaft auf einmal innerhalb kürzester Zeit dann eben 3 Tore kassierst. Wirst du diese Erfahrung auch der Mannschaft nochmal mitgeben? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich damit auch zumindest auseinandersetzt, was da passieren kann in so einem Spiel. In diesen beiden Spielen, sagen wir mal.
Ja, absolut. Also das entscheidet über eine ganze Saison. Es ist natürlich auch jetzt in der neuen Funktion unglaublich schwierig, da zweigleisig zu planen. Jetzt sind wir noch ein bisschen früh dafür, aber es wird ja jetzt die Zeit kommen, wo man März, April dann die nächsten Monate hat und man weiß immer noch nicht, in welcher Liga geht's denn weiter. Also so im besten Falle, wenn man oben dabei ist. Und dementsprechend ist es für die Spieler natürlich auch eine einmalige Chance. Also jeder träumt immer vom Höchsten, das erwarte ich und das setze ich jetzt mal voraus. Und dementsprechend ja lohnt es sich einfach, auch in diesen beiden Spielen alles rauszuhauen. Aber das ist ja auch jedem bewusst, nur ist der Sport so speziell und so, ja, wie sagt man es am besten, komplex, dass man das nicht immer tagesaktuell planen kann. Das macht es ja auch so spannend in diesen K.O.-Spielen, Hin- und Rückspiel. Aber wichtig ist da in erster Linie auch das Hinspiel zu haben. Damals mussten wir ja auch in Kiel spielen. Das war ja eigentlich kein Heimspiel in dem Sinne.
Ja.
Wir hatten mehr Cottbus-Fans als heimische Fans. In der Saison In der Saison haben wir, glaube ich, nicht einmal drei Gegentore bekommen und da kriegten wir in der ersten Halbzeit gleich drei Gegentore, waren eigentlich gar nicht auf dem Platz. Und dann hast du, ja, wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, die Saison schon fast verloren nach einer Halbzeit von vieren. Ja, und das darf dir natürlich dann nicht passieren, wenn du es dann wirklich schaffen willst.
Kann man sich darauf vorbereiten überhaupt? Also mit diesem Wissen, mit das du jetzt hast durch diese Erfahrung, kann man da irgendwas machen, dass man den Jungs noch mehr das Gefühl gibt, gewappnet zu sein für genau diesen Moment, wo es dann heißt, jetzt gilt es?
Glaube ich schon, aber die Theorie ist immer die eine Sache, die Praxis ist dann eine andere Sache. Verletzungen spielen da vielleicht eine Rolle, Sperren können eine Rolle spielen, also da kommen ja auch wieder ein paar Aspekte dazu, die da Einfluss nehmen können.
Ja, klar.
Aber ja, wenn wir da hundertprozentig auf unserem Zenit sind, dann ja, wird der Meister auf jeden Fall eine gute Chance haben. Und wenn wir es sind, dann hoffe ich, dass wir da auch eine richtig gute Rolle spielen können. Aber die Erfahrung, ja, da bin ich überzeugt, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Wir haben ja auch einige Spieler, die noch dabei sind von damals. Und das nimmt man mit. Und das ist in so Stresssituationen oder besonderen Situationen ganz sicher hilfreich. Und wir haben ja auch ein paar Spieler, die jetzt schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben. Das ist dann schon wichtig. Das denke ich schon.
Schön, dass du das ansprichst, das Thema. Wir haben nämlich, ich kann mich erinnern, ich meine etwa rund anderthalb Jahren haben wir beide mal gesprochen. Das war kurz nachdem du das Amt übernommen hast, glaube ich, als sportlicher Leiter, kann man das so sagen. War das im Sommer 2020?
Ja, genau.
So, und da haben wir uns unterhalten und da spielte etwas eine Rolle, das nannte sich Umbruch. Hattest du aufgehört, da hatten weitere routinierte Spieler auch aufgehört, die Schuhe an den Nagel gehängt und da kamen viele Jungs hoch. Viele junge Spieler hoch, wo du dann auch durchaus gesagt hast, ja, die müssen jetzt erstmal sehen, dass sie klarkommen in dieser Regionalliga. Das heißt, hinter uns liegt ein Umbruch, wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Jetzt habe ich mir die aktuelle Mannschaft mal angeguckt, beziehungsweise die Spieler, die dort eine Rolle spielen, in erster Linie eine Rolle spielen, die, sagen wir mal, die meisten Einsätze hatten. Eine große Verjüngung, bei allem Respekt, habe ich jetzt nicht feststellen können. Ihr habt schon noch eine sehr routinierte, erfahrene Mannschaft am Start, oder?
Ja, das muss man so sagen. Wir haben da die eine oder andere Überraschung dabei. Das war ja auch so geplant. Aber man sieht dann auch, wie schwer der Sprung aus der A-Jugend oder auch aus der Oberliga bei uns, aus dem eigenen Stall, wie schwer der Schritt dann doch ist. Aber auch da helfen wieder die Jahre. Das letzte Jahr, das werte ich gar nicht so. Da ist nicht viel gelaufen. Das muss man halt auch fairerweise sagen. Die Jungs haben dann ein Herrenjahr fast verloren. Für die Entwicklung ganz sicher nicht förderlich. Aber nichtsdestotrotz zeigt das einerseits, dass die Jungs, die wir haben, die erfahrenen alten Haudegen, sagen wir immer so schön, dass die einfach eine sehr gute Qualität haben. Deswegen stehen wir auch wieder oben. Und letztes Jahr sind wir in meinen Augen ja auch Meister geworden, Corona-Meister. Haben dann, wie gesagt, verzichtet, sodass Havelse dann nachgerückt ist und den Aufstieg sogar perfekt gemacht hat. Aber ja, Fluch und Segen zugleich. Einerseits sind wir eine alte Truppe auf dem Platz, zumindest aktuell. Aber man merkt auch, dass die jungen Spunde da im Training Gas geben, so dass die Alten gereizt werden und gut vorbereitet werden. Und das ist eine ganz gesunde Dynamik, die wir da haben. Aber mich würde es natürlich auch freuen, umso mehr junge Spieler das immer wieder schaffen, da sich mehr Spielanteile zu erkämpfen.
Also wenn man mal davon ausgeht, dass vielleicht dieses erwartete Gros an jungen Spielern es noch nicht geschafft hat, sich wirklich zu etablieren in der ersten Mannschaft oder in der Startelf, dann heißt es auf der anderen Seite, da hat Corona aber schon eine große Rolle mitgespielt. Das unterschätzt man als Außenstehender ja manchmal auch, dass wie wichtig das ist für einen jungen Spieler, der aus der A-Jugend kommt, der ein, zwei Jahre vielleicht in der Oberliga verbracht hat, in eurem Fall, wie wichtig es ist für solche Spieler dann eben auch mal konstant irgendwo im Spielbetrieb zu sein. Und ja, das gab es ja nicht in diesen Spielzeiten dann.
Also wie gesagt, das ist bestimmt nicht der Grund alleine, aber es ist ein Grund, der nicht zu unterschätzen ist. Also davon bin ich schon überzeugt. Denn diese Zeit nach der Jugend oder auch nach dem ersten Herrenjahr, das ist einfach unglaublich wichtig für die Entwicklung. Gerade was die Physis angeht. Und die Regionalliga ist einfach eine sehr physische Liga. Jetzt mal die Amateurmannschaften ausgeklammert, die da eher den technischen Fußball spielen, aber ansonsten ist die Regionalliga, auch die dritte Liga, schon sehr, sehr physisch. Und das ist ja immer das, was die Jungs aus der Jugend unterschätzen. So, die sind schnell, die sind flink, die haben gut funktioniert in der Jugend, aber wenn es dann in den Herrenbereich geht, dann kommen da halt andere Sachen noch zum Tragen. Und unter anderem ist es die Körperlichkeit. Da braucht man einfach dann auch ein, zwei Jahre, um sich da dementsprechend anzupassen. Der eine ist da schneller, der andere braucht da ein bisschen länger, aber auch bei uns haben wir ja mit Noel Kurzbach oder Malte Pedersen jetzt zum Ende der Runde, die sich da immer mehr Spielanteile erkämpft haben. Und das freut mich dann natürlich zu sehen, weil genau das ist der Weg und das wird auch in Zukunft der Weg sein, denn der Kader wird ja nicht jünger von alleine. Und ja, das Risiko haben wir auch einkalkuliert. Also, dass der eine oder andere Spieler das vielleicht dann mal nicht schafft, das ist dann auch in Ordnung. Corona war da bestimmt nicht hilfreich, gerade für die Youngster. Das glaube ich schon.
Du sagst gerade, das ist der Weg. Muss das wahrscheinlich auch sein für einen Flensburger Verein, der ganz gut aufgestellt ist, aber der jetzt nicht Millionen zur Verfügung hat, um mal eben sich eine Mannschaft zusammenzukaufen, egal in welcher Liga. Erst recht natürlich dann in der dritten Liga, ne? Das ist schon etwas, worauf ihr seit langem oder seit wann setzt ihr auch auf diese Jugendarbeit, darauf, dass da immer was nachkommt? Das hat schon eine gewisse Tradition doch auch, ne, in Flensburg, wenn ich das richtig sehe.
Ja, doch, auf jeden Fall. Viele Spieler, zumindest aus dem näheren Umfeld, würde ich sagen. Jetzt nicht tendenziell alle aus der eigenen Jugend, aber viele Spieler hier aus der näheren Region. Auch Süddänemark ist ja bei uns immer ein Thema, wo wirklich tolle Spieler...
Dazu kommen wir noch später.
Ja, okay, dann will ich da nicht vorweggreifen. Okay. Aber das ist ja auch ein großes Einzugsgebiet, was wir hier haben. Klar haben wir mit Holstein Kiel jetzt mittlerweile einen großen, tollen Verein. Aber zweite Liga ist dann auch nochmal eine andere Hausnummer, sodass da viele Spieler auch für uns dann interessant sind. Und ja, wir machen da unsere Hausaufgaben, sind hier sehr gut vernetzt im Norden, aber schließen natürlich auch nicht aus, Spieler aus südlicheren Regionen dann zu uns zu holen, wenn das passt. Aber ähnlich wie ich es gerade eben über Drochtersen Assel gesagt habe, denke ich, dass wir auch immer von der Geschlossenheit, von der Regionalität auch sehr profitiert haben in der Vergangenheit.
Die Stadt will euch helfen, wenn es auch um Stadion geht, war zu lesen, war zu hören. Das heißt, der SC Weiche Flensburg kann sich einer gewissen Unterstützung in seiner Stadt, in seiner Region, durch die verschiedenen, sagen wir mal, Player, die da eine Rolle spielen, auch sicher sein.
Genau, ja. Sehr gute Gespräche und alle sind auch am Ziel interessiert. Das macht mich sehr froh. Ich war bei den früheren Gesprächen halt nicht dabei, auch bei der damaligen Drittligameldung, weil du es ja gerade im Eingang sagtest, war ich ja noch Spieler und nicht so im Thema involviert. Klar hat man es als Spieler auch mitbekommen, was so hinter den Kulissen läuft, aber nicht in der Tiefe. Und jetzt ist es einfach erfreulich, dass das Umfeld da wirklich sehr positive Signale sendet, auch im Bereich der Sponsoren sehr positive Signale, aber insbesondere auch hier bei der Stadt vor Ort. Denn für die Stadt war es natürlich auch mit den 10.000 eine ganz andere Voraussetzung, also den 10.001 Zuschauern eine ganz andere Voraussetzung. Und der Standort Weiche ist da einfach auch begrenzt, das muss man so ehrlich sagen. Aber 5.001 ist da einfach eine ganz andere Hürde, genau.
Was ist denn noch geplant? Was läuft denn da so? Wie stellt sich der SC Weiche denn auf in den kommenden Jahren oder für die kommenden Jahre? Das Stadion ist sicherlich ein großes Projekt. Natürlich ist ja auch unabhängig von der Realisierung eines Aufstiegs, sondern das ist ja mittelfristig auch etwas, was euch nach vorne bringen soll, denke ich mal. Aber was habt ihr noch am Laufen im Verein? Was gibt's da noch?
Ja, was sehr, sehr erfreulich ist, ist die Umstrukturierung im Jugendbereich, wo sehr viele A-Lizenz-Inhaber jetzt auch Trainerämter bekleiden, so dass wir da auch weiter einen Schritt nach vorne machen. Das erfreut, also da bin ich sehr froh drüber. Das war auch ein langer Prozess. Da hat man einfach gemerkt, die Fusion, ja, die braucht ein bisschen Zeit. Wir sind ja fusioniert mit Flensburg 08 und ETSV Flensburg Weiche. Und das sind dann zwei Standorte, die erstmal zusammengeführt werden müssen im Jugendbereich, was ein enormer Aufwand ist.
Wie lange ist das her? Ist 4 Jahre, 5, 6?
Das ist genau eine Saison vor der Meisterschaft passiert, also 2017, genau.
Okay.
Und dann im ersten Jahr gleich Meister zu werden, das war irgendwie eine runde Geschichte, muss man sagen.
Hat dem gut getan, wahrscheinlich auch.
Ja, da war eine Euphorie, eine Aufbruchsstimmung und war auch unabdingbar der Schritt, denn dadurch haben wir jetzt so diese tolle Jugendarbeit verbunden mit dem Herrenfußball, der sehr erfolgreich ist. Also zwei Synergien, die da sehr gut zusammengepasst haben. Aber ich will damit sagen, zwei Standorte, zwei Mannschaften, die müssen erstmal so zusammengeführt werden und auch gelebt werden. Und da kommen wir von jeder Woche oder jeden Monat einen Schritt weiter. So, das ist sehr erfreulich. Und bei uns in der ausgegliederten Liga GmbH und Co. KG geht es halt weiter darum, professionellere Strukturen zu schaffen. Einmal für die aktuelle Regionalliga, aber dann auch im Hinblick, um den nächsten Schritt zu machen. Ganz klar. Also sportlich hat sich das in den letzten Jahren super entwickelt, aber das Umfeld, da müssen wir auch noch weiter wachsen und noch professioneller werden.
Man sieht das ja auch bei den Jugendmannschaften. Ich habe da mal geguckt, ihr habt ja immerhin die U19 und die U15 in der Regionalliga und die in der Oberliga spielt dann die U17. Das heißt, da ist ja schon mal ein Fundament, das normalerweise auch Spieler schon vorbereiten könnte auf eine auf ein Fußballerleben in der Regionalliga beziehungsweise auch in der dritten Liga, oder?
Ja, absolut. Ein super, super Fundament. Das ist jetzt auf einen guten Weg gebracht worden und dann halt auch, wie ich sagte, mit den Trainern, die gute Lizenzen erworben haben, das passt richtig gut. Und da erhoffen wir uns für die Zukunft, wo wir ja gerade eben auch schon über die Jugend gesprochen haben, dann auch immer wieder Nachwuchskräfte aus dem eigenen Stall. Das ist nicht jedes Jahr zu erwarten, das ist klar. Aber wenn es dann ein, zwei Spieler schaffen, dann ist das ja eine tolle Geschichte. Mhm. Und die Jungs merken ja auch, dass der Weg nach oben offen ist. Also da ist ja auch die Signalwirkung. Und das ist
ganz Motivation. Wichtig, glaube ich, ne? Den das immer wieder zu.
Motivation für die Jungs, aber auch für die Trainer, dass wir da kurze Wege haben, eine gute Kommunikation untereinander. Aber da gilt es anzusetzen, weil das ist nachhaltig, das ist zukunftsträchtig. Und das macht auch Spaß, das mitzuentwickeln bei so einem großen Verein, der wir sind.
Nun können wir natürlich, also zumindest für den Außenstehenden, der mit dem Abstand von, ich glaube, 260 Kilometern etwa auf die...
Das hast du noch kontrolliert vorher, ne?
Nee, gut vorbereitet. Das weiß ich in meinem Fahrtenbuch.
Ja, okay.
Der mit dem Abstand also von vielen Kilometern, nahezu 300, auf Flensburg blickt. Es ist halt eine Stadt, die bekannt ist in der Welt für Handball. Und da stellt sich für mich zumindest immer die Frage, wie geht das? Wie lässt sich ein Fußballverein auf überregionaler Ebene, und das ist natürlich die Regionalliga, aber es ist natürlich erst recht die dritte Liga, wie lässt sich ein Fußballverein also dort etablieren, wenn doch so ein starker anderer Konkurrent noch mitten in der Stadt ist?
Dadurch, dass der Fußball einfach die Sportart Nummer eins ist, macht es vieles leichter. Also
aber doch nicht in Flensburg.
Und doch, auch in Flensburg bin ich überzeugt, dass es mehr Fußballfans als Handballfans gibt. Zumindest wenn man jetzt mal das Fußball aus dem Fernsehen nimmt mit der ersten Bundesliga, glaube ich, dass wir auch mehr Fußballfans haben als Handballfans. Davon bin ich überzeugt, weil Fußball immer die Nummer eins ist. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass wir da auch stolz drauf sind, hier so eine tolle Handballmannschaft zu haben. Aber in Kiel sieht man es ja gerade, wie gut das zusammenpasst. THW Kiel, Holstein Kiel. Zu meinen Zeiten, als ich da gespielt habe, hieß es auch immer, ja, der THW ist da zu groß, da ist kein Platz für einen ambitionierten Fußballverein.
Stimmt.
Und jetzt sieht man, wie das dann auch in die andere Richtung gehen kann und beide erfolgreich sind. Und hier, wir haben super viele Schnittstellen mit Sponsoren, die beide Vereine unterstützen. Ja, und so ist auch der Weg. Also unsererseits ist da ein großer Respekt gegenüber dem Handball, aber auch viel, wir kriegen da sehr viel zurück. Also sehr viele Leute, die da wirklich beide unterstützen. Dann haben wir natürlich auch Leute, die dann primär den Handball unterstützen, und das ist für uns dann ja auch völlig in Ordnung, so wie wir auch Unterstützer haben, die dann primär den Fußball unterstützen wollen.
Aber es geht ja immer ums Geld, also wissen wir ja. Also nicht, es geht nicht immer ums Geld, natürlich nicht, der Fußball rollt auch ohne Geld, Gott sei Dank, aber man weiß ja, wenn man sich etablieren möchte, wo auch immer, in welcher Liga, dann ist es zumindest schon mal eine gute Idee, möglichst viel Geld einzusammeln. Da fragt man sich natürlich schon, dieses Geld, das auch in den Handball ja offenbar in Flensburg fließt, geht es euch nicht verloren? Aber das scheint nach meinen Informationen nicht der Fall zu sein.
Nee, das sieht man ja, glaube ich, jetzt auch in den letzten Jahren, dass das möglich ist. Und so ein Aufstieg in die dritte Liga wäre dann ja auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Grundlage. Es wäre deutschlandweit, die Präsenz medial wäre nochmal viel, viel größer. Und wenn man sich Einschaltquoten anguckt, dann ja, muss sich der Fußball grundsätzlich vor keiner Sportart verstecken. Aber es soll auch gar kein Kampf untereinander sein, sondern mich würde es viel mehr freuen, wenn beides parallel laufen kann und beide so zurechtkommen, dass sie erfolgreich sind. Ja. Der Handball ist sehr, sehr erfolgreich auf allerhöchstem Niveau. Wir sind auf unserem Niveau sehr, sehr erfolgreich. Ja, und hoffen, dass wir da weiter stetig, aber auch gesund wachsen können.
Ja, klar. Und du hast es eben angesprochen. Die TV-Präsenz ist eine andere, das TV-Geld auch. Nach meinen Informationen, oder sagen wir mal nach meinen Schätzungen, ich glaube, das liegt mittlerweile bei 900.000 Euro. Das ist natürlich auch für einen Regionalligist, auch wenn er so gut aufgestellt ist wie Weiche, ist das natürlich schon auch nochmal ein Batzen Geld, der geeignet ist, euren Etat deutlich zu erhöhen. Das müsst ihr auch, natürlich, klar.
Ja, klar.
Das braucht ihr in der dritten Liga gar nicht anzufangen. Aber auf der anderen Seite könnt ihr es natürlich an der Stelle auch. Wenn ihr so ein, wenn man mal, wie gesagt, von 900.000 knappe Millionen, irgendwas in diesem Bereich, wenn man davon ausgeht, das hilft ja einer Mannschaft, die aus einer Regionalliga oder einem Verein, der aus einer Regionalliga kommt, schon mal deutlich, ne?
Ja, gerade im Vergleich zur Regionalliga, wo es dann prinzipiell erstmal gar nichts gibt, dann ist das natürlich schon ein Riesenschritt. Aber man muss natürlich auch viele Sachen vorbereiten, die auch sehr kostspielig sind, so dass von dem Geld dann auch relativ wenig übrig bleibt. Okay. Genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn wir jetzt alle infrastrukturellen Voraussetzungen mitbringen würden, dann wäre es natürlich nice to have, sage ich mal. Ja. Aber wir haben dann natürlich auch noch viele Hausaufgaben zu erledigen. In erster Linie müssen wir jetzt sportlich gucken, dass wir dieses Thema auch ja sehr, sehr heiß kochen. Und dann entwickelt sich vieles auch von alleine.
Was muss denn ein Aufsteiger aus der Regionalliga Nord in die dritte Liga tun, damit er sich dort etabliert? Weil die letzten Jahre waren ja, sagen wir mal, nicht von einem übermäßig großen Erfolg gekrönt. Ich denke an den TSV Havelse, der sich jetzt schwer tut. Der VfB Lübeck ist nach einer Saison wieder abgestiegen. Das ist immer beeinflusst worden, auch durch Corona. Und trotzdem würde man schon sagen müssen, denke ich, es hat halt auch an sportlicher Seite das ein oder andere Problem offenbar gegeben. Aus der Ferne vielleicht für dich auch dann nur zu beurteilen, aber wo siehst du dann in erster Linie den Hebel, wo man ansetzen muss, damit einem das nicht passiert, damit man nicht Gefahr hat?
Ja, da will ich jetzt wirklich vorsichtig sein. Wenn ich da jetzt die klugen Sprüche bringe, dann werden einige sagen, ja, mach mal, und nach einem Jahr kriege ich es um die Ohren. Also das ist einfach wirklich ein großer Schritt auch nochmal von der Regionalliga zur dritten Liga. Sportlich glaube ich auch jetzt, dass wir da schon sehr gut mithalten könnten, aber in der Konstanz und nachher über die ganze Saison verteilt, siehe Havelse, siehe VfB Lübeck oder damals auch Energie Cottbus, das ist dann schon nochmal schwieriger. Und dann auch mit den Strapazen, mit den Reisestrapazen, mit den Übernachtungen am Wochenende, da verändert sich der Lebensstil dann auch von jedem Einzelnen. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, dass man da wirklich auch gesund mit umgehen muss. Man darf nicht übertreiben, man kann jetzt nicht den ganzen Kader austauschen, sondern im Gegenteil, wenn man es denn schafft, die Euphorie mitnehmen, die Substanz mitnehmen, was die Spiele angeht. Ja, und dann, glaube ich, sage ich nichts Neues, dass man dann natürlich auch gezielt Verstärkung braucht, die das Niveau dann auch anheben. Aber wie gesagt, sehr, sehr schwer und da muss man dann auch Realist bleiben. Dass es da nicht gleich um die Meisterschaft geht, das ist jedem klar. Aber mit harter Trainingsarbeit, mit Demut, glaube ich, kann man da sehr viel bewegen. Und der SV Meppen ist für mich da ein Positivbeispiel, die das sehr gut gemacht haben.
Ja.
Und auch nachhaltig jetzt zeigen, jetzt klopfen sie sogar oben am Tor. Also es gibt da positiv, aber auch Negativbeispiele. Und da ist jeder Weg ja sehr, sehr unterschiedlich.
Du kennst ja beide Seiten, hast also in der dritten Liga gespielt und auch in der Regionalliga. Von außen, glaube ich, kann man sich das auch nicht immer ganz vorstellen, aber es ist ja tatsächlich was anderes, ob du jetzt in der Regionalliga Nord unterwegs bist und hast da, ja, da geht schon mal am Wochenende drauf, das sagen die Beteiligten ja auch durchaus, ist aber schon ein Unterschied, oder ob du dann eben nach München reisen musst oder in die Nähe von Stuttgart oder wo auch immer die Drittligisten gerade unterwegs sind. Das heißt, da reden wir über Hotelaufenthalte, über deutlich längere Reisen. Das macht schon auch eine Menge aus im Leben eines Fußballers. Also viel mehr, als man vielleicht so außenstehend denkt. Ne? Der fahrt ja halt mal ein bisschen weiter. So ist es ja nicht nur offensichtlich. Ja,
genau. Und wir als nördlichster Club jetzt in Flensburg, da sind die...
Kein Standortvorteil.
Es ist kein Standortvorteil. Zu Kieler Zeiten war es auch so. Wir mussten dann nach Hamburg fahren, sind von da geflogen oder sind mit dem Zug gefahren. Da verliert man natürlich schon unglaublich viel Zeit. Für einen Gegner ist es natürlich das gleiche Spiel, nach Flensburg zu kommen, aber wir haben es dann in der Regelmäßigkeit. Das ist natürlich schon ein Punkt, den man da berücksichtigen muss. Und auch diese Wochenenden dann im Hotel zu verbringen, im Bus zu verbringen, im Zug zu verbringen, das ist schon was anderes, auch was die Regeneration angeht. Aber wir merken es ja im eigenen Kader, die Jungs wollen das unbedingt, die brennen für diese Geschichte, um das kennenzulernen. Ja. Der ein oder andere kennt es schon und so muss es auch sein.
Ja, macht aber auch was im Privatleben, glaube ich, ne? Könnte ich mir vorstellen. Also
ja, aber wie gesagt, die Jungs sind so verrückt, dass sie da gerne bereit sind, glaube ich, drauf zu verzichten. Also wir haben es letztes Jahr auch gemerkt, als...
Ja, aber die sind ja alle schon so alt, die haben ja alle schon womöglich Kinder, Ehefrauen.
Ja, aber für viele auch nochmal die letzte Chance. Für viele aber auch nochmal die letzte Chance, diesen Fußball kennenzulernen. Und da reden wir ja wirklich von Standorten, ob es jetzt in Kaiserslautern ist. In dem Stadion nochmal Fußball zu spielen, ist ja schon eine reizvolle Angelegenheit.
Gut, dann gibt es also vielleicht von der Seite kein Problem, das kann ich mir schon vorstellen.
Aber es mag durchaus sein, dass auch der ein oder andere Spieler dann sagt, okay, den Aufwand kann ich nicht leisten. So, das müssen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann herausfinden.
Ja, Hoffentlich findet man sowas dann auch frühzeitig heraus, bevor er dann irgendwann im Oktober sagt, oh nee, jetzt geht's doch nicht mehr. Weil das, diese Beispiele nee. Gibt es ja zumindest hier im Bremer Fußball dann auch immer mal wieder. Ich denke an den FC Oberneuland, der sich in den letzten Monaten regelmäßig tatsächlich, ist ein anderes Niveau, ist klar, da reden wir über eine Bremenliga, Oberliga und dann über eine Regionalliga. Aber vom Hintergrund her ist es ja ähnlich. Und da hat man sich in den letzten Monaten regelmäßig von Spielern verabschiedet, weil die gesagt haben, also das kann ich unter diesen Umständen, das ne, viermal die Woche Training mindestens, dann immer noch am Wochenende unterwegs und das würde sich ja dann potenzieren. Aber klar, wenn man sich da vorher mit auseinandersetzt, lässt sich womöglich eine Prognose treffen, die dann auch eintrifft.
Ja, wir sind da auch im engen Austausch mit unseren Jungs. Ich habe mit vielen Spielern selbst noch zusammengespielt, da kann ich das schon ganz gut einschätzen.
Ja, ja. Klar. Wir waren eben beim Handball und ich würde kurz dorthin zurückkehren. Ich habe das nämlich mal recherchiert. Die SG Flensburg-Handewitt, das ist euer handballerischer Konkurrent, wenn man so will, ist, ich glaube, fast, sagen wir mal, etwa zur Hälfte mit dänischen Spielern bestückt. Der SC Weiche Flensburg hat einen Dänen und das ist ein Torhüter, der nicht zum Einsatz bei euch kommt, nämlich Kasper Mohls. Da geht noch was, ne, mit Spielern aus Dänemark.
Ja, unbedingt. Im Jahr zuvor waren es ja auch, was hatten wir? 5 Spieler, glaube ich. Ja, ich glaube, 5 Spieler hatten wir da im Kader. Die sind dann aus unterschiedlichsten Gründen, der eine sportlich, der andere privat, haben uns dann leider verlassen. Aber das ist ein Markt, der für uns immer interessant ist. Sehr gut ausgebildete Spieler, die da wirklich auf gutem Niveau technisch ja trainiert werden, aber dann meistens den Sprung nach Deutschland erstmal körperlich umsetzen müssen, weil es dann hier auch wieder sehr physisch zugeht im Unterschied. Aber auch für die Zukunft, da ist der Handball auf jeden Fall ein sehr positives Beispiel für uns oder auch Vorbild.
Habt ihr einen Kooperationspartner eigentlich in Dänemark?
Ja, Kooperationspartner nicht vertraglich, sage ich mal, also nicht per Vereinbarung, aber mündlich kann man das schon so sagen, haben da wirklich ein gutes Netzwerk, gerade zu Sønderjyske, zu Vejle BK, zu Kolding IF, das sind so die Vereine, mit denen wir auch regelmäßig Testspiele machen, wo wir uns auch über Spieler unterhalten.
Die auch gleich hinter der Grenze kommen, wenn ich das in etwa so, ne? Also bald schon hinter der Grenze. Ne?
Und wir haben auch ein paar aus der dänischen Minderheit bei uns im Kader, der Jonas Walter, der Noel Kurzbach, die da auch im dänischen System zur Schule gegangen sind.
Okay.
Ich selbst spreche Dänisch, unser Teammanager Marc Peetz spricht Dänisch, sodass wir da auch wirklich gute Voraussetzungen mitbringen, um.
Wieso sprichst du Dänisch? Entschuldigung.
In der Schule gelernt und dann privat auch viel genutzt.
Weil du Dänemark magst oder weil du viel dort zu tun hattest oder? Woran
lag es? Ich war mit einer Halbdänin, sag ich mal, aus der dänischen Minderheit lange liiert und da hat man viel Dänisch gesprochen. Und auch Dänemark, reizvolles Land, viel im Urlaub gewesen. Mhm. So, das
ist also keine Besonderheit, glaube ich, da oben, wenn ich das mal so sagen soll. Da oben bei euch in Flensburg sprechen viele Menschen Dänisch, klar.
Aber auch was Zuschauer angeht, natürlich auch ein interessantes Thema, ganz klar. Umso mehr dänische Spieler bei uns involviert sind, dann wird es natürlich auch reizvoller für Zuschauer.
Die kommen dann auch, das ist tatsächlich schon, also jetzt im Moment natürlich auch wieder gerade mal nicht bei Corona, während Corona.
Das war natürlich auch ein Thema. Corona war da auch ein Thema, muss man ganz klar sagen. Zwischendurch waren die Grenzen dann auch mal dicht. Zu, ne? So, genau. Das hat dann auch nicht unbedingt einen guten Effekt gehabt. Letztes Jahr im Transferfenster, wo dann auch dänische Spieler, die für uns interessant waren, ja auch Bedenken hatten. Wir aber auch Bedenken hatten, ganz klar.
Ja.
Und dementsprechend, da wird sich aber in der Zukunft immer wieder was herauskristallisieren, was für uns interessant ist. Und dann sind wir da auch sehr positiv eingestimmt.
Du hast was gelernt in deinem Leben, außer Fußball zu spielen, gut Fußball zu spielen. Du bist nämlich Diplomkaufmann und sitzt jetzt im Büro des sportlichen Leiters von Weiche. War das immer so geplant eigentlich?
Das war nicht geplant, nee, das hat sich so entwickelt. Also das Kaufmännische hat mich immer interessiert. Ich hatte damals eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei den Stadtwerken, erst hier in Flensburg, dann fortgesetzt in Kiel durch den Wechsel zu Holstein Kiel. Ja, und dann ging es darum, parallel zum Fußball sich weiterzubilden. Da ergab sich dann die Möglichkeit eines Fernstudiums, wo ich dann den Diplomkaufmann machen konnte. Ja, und danach war ich eigentlich positiv eingestimmt für viele Sachen. Und da bin ich sehr dankbar, dass Harald Uhr dann auf mich zugekommen ist mit dem Gedanken, hier ja als Offizieller einzusteigen. Und ja, das erfüllt mich schon mit Stolz, muss ich sagen. Ich bin Flensburger Jung. Ja, der Fußball hat mich jahrelang geprägt, aber das kann man, glaube ich, so nicht planen. So die Trainergeschichte hätte mich vielleicht auch nochmal interessiert, aber jetzt ist es anders gekommen und ja, macht großen Spaß, hier am Standort Flensburg mitzuwirken. Das muss ich wirklich sagen.
Das war übrigens die Frage, warum du nicht Trainer geworden bist. Also das hätte dich aber auch interessiert. Hast du irgendwelche Scheine gemacht?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Das ist auf jeden Fall noch eine Geschichte, die mich reizt, auch jetzt in diesem Amt mich da weiter voranzubringen. Ich will es nicht ausschließen, dass es nochmal interessant werden könnte, aber aktuell ist da auch wirklich wenig Zeit für und dementsprechend habe ich da jetzt andere Prioritäten, wie man so schön sagt. Aber ich will es nicht ausschließen, dass das nochmal ein Thema werden könnte.
Du hast jetzt gerade erst im letzten Sommer dein Abschiedsspiel bekommen. Flensburg, das habe ich natürlich auch nochmal
gesehen. Ja, das war eine schöne Geschichte. Das war eine sehr schöne Geschichte.
Ist dann aber schon während des Abschiedsspiels, ist er schon sportlicher Leiter beim SC Weiche gewesen. Ich meine, viel, viel besser kann der Einstieg ja gar nicht gehen in so eine Rolle eines Verantwortlichen, der aber dann nicht auf der Trainerbank sitzt. Gleichwohl würdest du sagen, ich guck mal, wie das so geht. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass ich das auch in 20 Jahren hier noch mache oder woanders auch womöglich. Aber es könnte auch sein, dass ich mich nochmal für diesen Trainerposten interessiere. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, also der Sport ist ja allgemein kurzlebig. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber im Moment ist da natürlich die Hoffnung, dass das hier noch länger so weitergeht, weil das würde bedeuten, dass wir erfolgreich sind. Und dementsprechend habe ich da auch keine anderen Gedanken. Damit wollte ich mehr zum Ausdruck bringen. Trainer an sich ist eine Geschichte, die mich immer gereizt hat. Ich habe sehr viele interessante Trainer kennenlernen dürfen in meiner Zeit. Und da konnte man sich, glaube ich, sehr, sehr viel von abgucken. Und dementsprechend hätte ich auch große Lust gehabt, das an junge Spieler oder auch an erfahrene Spieler weiterzugeben. So der Umgang mit Menschen macht mir schon immer Spaß. Und dementsprechend wäre das auf jeden Fall auch ein Thema gewesen. Dass das jetzt anders gekommen ist, da bin ich sehr dankbar für, sagte ich ja schon. Und erst hatte ich gedacht, okay, muss man vielleicht erstmal 1-2 Jahre raus sein, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Denn jetzt ist die Situation einfach so, man hat mit vielen Spielern selbst noch zusammengespielt. Das ist auf einer Seite gut, auf der anderen Seite macht das vielleicht auch die eine oder andere Entscheidung doch etwas schwieriger, weil man nicht so objektiv rangehen kann. Aber ja, die Jungs machen es mir eigentlich leicht, die haben sich mir gegenüber nicht verändert und ich hoffe, ich mich auch nicht, so dass wir das sehr gut hinbekommen, zumindest bis dato. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz zufrieden, wie es bis jetzt gelaufen ist.
Was würdest du sagen? Ich meine, du bist ja jetzt noch nicht so lange dabei, aber ich traue dir durchaus zu, da schon mal so eine Einschätzung vorzunehmen. Ist das eigentlich gut, wenn ein sportlicher Leiter viel weiß über die Arbeit eines Trainers? Oder kann es manchmal auch hinderlich sein, weil er natürlich, je mehr er weiß, desto mehr kann es ja auch das, irgendwann mal könnte es das Problem geben, dass er sagt, was macht eigentlich der Trainer da? Ich würde das alles ganz anders machen. Oder weißt du sowieso schon so viel über Fußball? Das kann ja auch sein, als erfahrener Fußballer, der auf dem Platz war, um da das einschätzen zu können und zu sagen zu können, das ist ein guter Trainer oder das ist kein guter Trainer.
Ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube auch, dass ich eine sehr starke Meinung von meiner fußballerischen Sicht her habe, aber das versuchen wir hier schon so gut es geht zu trennen, weil sonst bräuchten wir die verschiedenen Ämter nicht.
Ja.
Und wir haben da wirklich einen guten Austausch zwischen sportlicher direkter Leitung, sage ich mal, zwischen dem Trainerteam und mir, so dass wir da die Einstufung oder die Aufgaben trennen. Und ich glaube, dass wir es ganz gut machen. Da nehme ich mich auch bewusst zurück, weil ja, sonst hätte ich ja auch keinen Grund zu kritisieren oder zu loben, wenn es meine eigene Meinung wäre. Dementsprechend haben wir da einen guten Austausch. Wenn man Ideen hat, dann äußere ich die natürlich auch. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt seine Gedanken vorgibt oder so anprangert, als wären es die besten. Also da bin ich weit von entfernt und das wäre auch nicht zielführend in der Geschichte.
Und wenn wir uns jetzt zu diesem Podcast, zur Fortsetzung dieses Podcasts, die es nicht geben wird, da kann ich dich gleich beruhigen an der Stelle. Aber wenn
ich dachte schon.
Ja, eben, genau. Ich weiß das, ist mir schon völlig klar. Nein, würde es eine Fortsetzung geben, dann würden wir es im Sommer machen. Was müsste dann bis dahin passiert sein, damit du gute Laune hättest in diesem Gespräch?
Ja, das ist relativ einfach. Dann würde ich sagen, die Jungs haben es erfolgreich gemacht und haben sich gekrönt mit einer Meisterschaft. Das wäre alles überragend unter den Voraussetzungen mit einer Qualifikationsrunde, dann einer Meisterrunde und einer gewonnenen Relegation. Und wir im Umfeld hätten alles so weit geschafft, dass wir den Drittliga-Aufstieg auch umsetzen können.
Das heißt, du hättest eigentlich gar keine Zeit für mich zu dieser Zeit, weil ihr euch vorbereitet
wahrscheinlich
auf die dritte Liga.
Ja, ganz genau, wahrscheinlich nicht. Die politischen Themen, die infrastrukturellen Themen, die dazukommen. Ja. Aber es lohnt sich und es macht einfach unglaublich viel Spaß, da ja auch an diesem Projekt mitzuarbeiten und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
Dann sage ich viel Erfolg dabei, wir sind sicher gespannt und bedanke mich für das Gespräch. Mir hat das viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Ebenso und wir bleiben in Kontakt und dann machen wir nochmal eine Auswertung.
Genau, alles klar. Bis dahin. Tschüss, Christian.
Super, danke.
Flutlicht. Der NFV-Podcast.